Ich wollte dir nur schnell eine Geschichte erzählen, die ich einfach mit dir teilen muss. Es geht um eine absolut erschreckende Begegnung mit einem inzwischen sehr ehemaligen Freund von mir. Das war vor ein paar Jahren, als ich in Brighton im Vereinigten Königreich lebte. Ich hatte diesen Freund, nennen wir ihn Ken, und wie ich war er Teil der lebendigen LGBTQIP+-Szene in Brighton. Während ich pansexuell bin, war Ken ein sehr auffälliger und extravaganter schwuler Mann. Obwohl ich pansexuell bin, fühle ich mich fast immer nur zu Jungs hingezogen. Also gingen Ken und ich oft zusammen feiern, redeten über hübsche Typen, flirteten mit heißen Kerlen und hatten einfach eine tolle Zeit. Es war sehr lustig. 2 Jahre lang hätte ich dir gesagt, dass Ken nicht einen einzigen bösen Knochen im Körper hat. Aber ich hätte mich kaum mehr irren können. An diesem Freitagabend kam Ken zu mir nach Hause, um ein paar Drinks zu nehmen, bevor wir loszogen. Es war Hochsommer und am Brighton Beach fand eine große Party statt, organisiert von einem lokalen Radiosender. Ken und ich tranken Daiquiris und redeten über irgendetwas, wahrscheinlich über BGT oder Strictly oder irgendeine andere Sendung, die wir damals zusammenschauten. Dann erwähnte ich ganz beiläufig, dass ich heute Abend auf der Party einen Typen treffen würde, den ich über Tinder kennengelernt hatte. Ken erstarrte völlig und machte ein ganz seltsames Gesicht. Ich fragte ihn, was los sei, und er fing an, sich über das Treffen mit Fremden aus dem Internet auszulassen. Man muss bedenken, dass das noch gar nicht so lange her war, also war es schon völlig normal, Dating-Apps zu benutzen. Ich lachte und sagte ihm, dass er wie meine Oma klinge und nicht so paranoid sein solle. Aber Ken ließ es nicht los. Er wiederholte immer wieder, dass es eine schlechte Idee sei, sich mit einem Tinder-Typen zu treffen, dass ich es bereuen würde. Ich lachte und habe ihm vielleicht sogar etwas schroff geantwortet, weil ich mich sehr auf das Date freute und nicht verstand, warum Ken so reagierte. Ich hatte schon vorher Jungs über Tinder kennengelernt. Und er selbst hatte Leute über unzählige Apps getroffen. Ich stand vor dem Spiegel und machte meine Lippen nach, als ich Ken von hinten auf mich zukommen sah. Er packte mich am Hals, in einer Art Würgegriff, sein Arm fest um meinen Hals geschlungen. Er begann zu flüstern, dass fremde Männer mich leicht dominieren könnten und dass ich nichts dagegen tun könnte. Zuerst lachte ich nervös und versuchte, mich aus seinem Griff zu befreien. Aber er ließ nicht los. Im Gegenteil, sein Arm wurde immer fester. Ich konnte kaum noch atmen. Mein Blickfeld begann zu verschwimmen. In diesem Moment schrie ich, »Lass mich los!« und versuchte, mich mit einem heftigen Ruck zu befreien. Ich rammte ihm den Ellbogen in die Seite und ich glaube, ich tat das stärker als beabsichtigt, denn ich hörte ein leichtes Knacken in seinen Rippen. Ken drehte völlig durch. Er stieß mich nach vorne und mein Gesicht krachte gegen den Spiegel, der mit dem Aufprall zersplitterte. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich auf dem Boden lag, Blut lief mir in die Augen und Ken saß auf mir und schlug mir ins Gesicht und an den Hals. Ich schrie, heulte, schlug ihn, kratzte ihm das Gesicht. Ich spürte, wie mir ein Zahn brach. Ich spuckte ihm Blut und diesen Zahn ins Gesicht. Und das schien ihn irgendwie wachzurütteln. Er sprang plötzlich auf und fing an, panisch zu schreien. Dann begann er sich im Zimmer zu bewegen, als würde ihn etwas verfolgen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Angst gehabt. Plötzlich wurde er völlig ruhig, setzte sich aufs Sofa und begann still zu weinen. Es stellte sich heraus, dass Ken an diesem Nachmittag ein wenig von einem gewissen weißen Pulver konsumiert hatte, das aber offenbar mit irgendetwas gestreckt war, was bei ihm eine vorübergehende psychotische Episode auslöste. Mein Gesicht, mein Zahn und mein Wohlbefinden waren der Preis dafür. Das erfuhr ich später. In dem Moment rief ich natürlich die Polizei und Ken wurde abgeführt. Danach ging ich ins Krankenhaus, ließ mich behandeln und blieb bei Freunden. Es war mir natürlich klar, dass mit Ken etwas ganz und gar nicht stimmte, dass er nicht wie er selbst handelte. Ich fand später heraus, was wahrscheinlich passiert war, dank einiger Freunde, die beim selben Dealer wie Ken gekauft hatten und denen mitgeteilt worden war, dass die Drogen verunreinigt seien. Ich beschloss, keine Anzeige zu erstatten, wenn er die Kosten für meinen Zahn ersetzte und sich danach von mir fernhielt. Und ja, Ken hatte nicht vor, so weit zu gehen. Aber es war seine Entscheidung, sich diesen Mist reinzuziehen. Und trotzdem steckte diese Gewalt bereits in ihm. Auch wenn ich keinen Hass in meinem Herzen gegen ihn hege, könnte ich mich in seiner Nähe einfach nie wieder sicher fühlen. Und ich hoffe wirklich, dass er, wo auch immer er jetzt ist, niemanden mehr in Gefahr bringt. Ich heiße John und einmal bin ich mit meinem besten Freund Darren zelten gegangen. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber als ich erfuhr, dass er seine Freundin Jess und ihre Freundin Natalie eingeladen hatte, war ich enttäuscht. Ich hatte nichts gegen Jess, aber ich war nicht begeistert davon, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Ich hatte mich jedoch schon darauf eingelassen und wollte nicht absagen, also blieb ich bei dem Plan. Ursprünglich sollten noch zwei andere Jungs mitkommen, aber sie mussten absagen und am Ende waren wir nur zu viert. Ich kannte Jess ein wenig, aber Natalie hatte ich noch nie gesehen, also hoffte ich, dass alles gut laufen würde. Darren holte mich früh am Morgen ab und als ich ins Auto stieg, waren alle schon da. Es war das erste Mal, dass ich Natalie begegnete und zunächst wirkte sie ganz okay. Sie war wunderschön, soweit ich sehen konnte, und ich fühlte mich eindeutig zu ihr hingezogen. Sie hatte langes, dunkles Haar, leuchtend grüne Augen und eine selbstbewusste Art, die faszinierend war. Aber das war, bevor sie zu reden begann. Die Fahrt dauerte 4 Stunden und Natalie redete fast die ganze Zeit. Und es war kein normales Gespräch. Sie schweifte ständig in seltsame Geschichten ab über Leute, die ihr Unrecht getan hatten. Alte Freundschaften, die in heftigen Streits geendet hatten. Ex-Partner, denen sie eine Lektion erteilt hatte. Sie klang wie verrückt. Zuerst dachte ich, sie wolle nur witzig sein oder übertreiben, um Reaktionen hervorzurufen. Aber je länger sie sprach, desto mehr wurde mir klar, dass sie es ernst meinte. Sie schien es regelrecht zu genießen, sich an Menschen zu rächen. Nach einer Weile hörte ich auf, ihr zu antworten und ließ sie einfach reden. Jess lachte über alles, als wäre es ein Scherz. Als wir schließlich am Campingplatz ankamen, bereute ich es schon, mitgekommen zu sein. Der Platz war voller Schlamm wegen eines kürzlichen Regens und kaum stiegen wir aus dem Auto, wurden wir von Mücken überfallen. Es war bewölkt, feucht und alles fühlte sich nass an. Wir hatten Schwierigkeiten, die Zelte auf der matschigen Lichtung aufzubauen und dann fing es auch noch wieder an zu regnen. Der ganze Ausflug war von Anfang an eine Katastrophe. Der Regen ließ kaum nach und es gab nicht viel zu tun, außer unter einer Plane zu sitzen, die Darren mitgebracht hatte. Wir hatten geplant, wandern zu gehen und in einem nahegelegenen See zu schwimmen. Aber das Wetter machte alles zunichte. Die einzige Pause war in der ersten Nacht, als der Regen kurz aufhörte und wir ein Lagerfeuer machen konnten. Als das Feuer brannte, öffneten wir ein paar Bier und setzten uns hin, um den Moment wenigstens ein wenig zu genießen. Darren und Jess saßen zusammen auf der einen Seite und ich landete neben Natalie auf der anderen. Sofort begann sie mit einer weiteren ihrer Geschichten, diesmal über eine Kollegin, die ihr angeblich etwas angetan hatte. Statt mit ihr zu reden oder es einfach zu ignorieren, hatte Natalie ihr die Reifen auf dem Parkplatz zerstochen. Sie lachte, während sie erzählte, wie die Kollegin einen Abschleppdienst rufen musste, ohne eine Ahnung, wer es gewesen war. Sie fand das urkomisch. Ich starrte einfach ins Feuer. »Das ist verrückt«, sagte ich, bemüht, neutral zu klingen. »Ach komm, sie hat es verdient«, sagte sie. »Manche Leute müssen halt auf die harte Tour lernen.« Ich sah zu Darren, aber er wirkte unbeeindruckt. Ich beschloss, dass ich genug hatte. »Ich glaube, ich gehe schlafen«, sagte ich und stand auf. »Was? Es ist noch nicht mal Mitternacht«, sagte Darren. »Komm schon, bleib noch ein bisschen.« »Ich bin einfach müde«, sagte ich. Er versuchte, mich weiter zu überreden und Jess ebenfalls, aber ich hatte keine Lust mehr. Ich wünschte ihnen gute Nacht und ging in mein Zelt. Ich lag stundenlang wach und hörte ihnen beim Reden und Lachen am Feuer zu. Aber ich konnte nicht einschlafen Irgendwann hörte ich, wie sie in ihre Zelte gingen, also schloss ich die Augen und versuchte es erneut. Aber gegen 2 Uhr morgens wurde ich von Schritten außerhalb meines Zeltes geweckt. Es war zu dunkel, um etwas zu sehen, und ich lag ganz still da, in der Hoffnung, dass die Person wieder weggehen würde. Aber das tat sie nicht. Die Schritte kamen näher und näher. Plötzlich stürzte mein ganzes Zelt ein. Zuerst dachte ich, ein Ast sei auf mich gefallen, aber dann merkte ich, dass jemand mit einem Stock oder Ast auf mein Zelt einschlug. Ich versuchte, mich zu schützen, aber die Schläge hörten nicht auf. Ich war im eingestürzten Zelt verfangen und konnte mich nicht bewegen, doch die Angriffe gingen weiter. Ich schrie, aber die Person hörte nicht auf. Schließlich hörte ich Darrens Stimme und eine Taschenlampe ging an. Genau in dem Moment hörten die Schläge auf und ich hörte Nathalies Stimme. »Oh, entspann dich, war doch nur ein Spaß!« Ich kämpfte mich aus den Überresten meines Zeltes und Darren stand mit der Taschenlampe da und sah uns beide an, als wüsste er nicht, was er tun sollte. »Was zum Teufel stimmt nicht mit dir?« sagte ich zu ihr. Sie zuckte nur mit den Schultern und lachte. »Ich dachte, du brauchst mal ein bisschen Entspannung.« Darren versuchte, sie zu beruhigen und ins Bett zu schicken, als wäre das alles nur ein Missverständnis. Ich vertraute ihr nach dem Vorfall überhaupt nicht mehr und es gab keine Möglichkeit, nochmal einzuschlafen. Außerdem hatte ich kein Zelt mehr. Ich verbrachte den Rest der Nacht am Feuer, lauschend, ob sie zurückkommen würde. Am nächsten Morgen tat Nathalie so, als wäre nichts passiert. Sie war bestens gelaunt, lachte und plauderte wie immer. Jess und Darren spielten alles runter und sagten, sie hätte einfach zu viel getrunken. Ich sagte, dass ich abreisen würde, aber Darren weigerte sich. Er stellte sich auf ihre Seite und verteidigte sie ununterbrochen. Ich war wütend, aber ich hatte keine Möglichkeit, alleine zurückzufahren. Also hielt ich den Rest des Tages durch. Aber als wir endlich wieder zu Hause waren, sprach ich monatelang nicht mit Darren. Erst nachdem er sich von Jess getrennt hatte, meldete er sich wieder. Er versuchte, sich für alles zu entschuldigen, aber ich wusste, dass er das nur tat, weil sie nicht mehr zusammen waren. Wenn sie noch ein Paar gewesen wären, hätte er sich weiter gegen mich gestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich längst erkannt, dass er ein miserabler Freund war. Und nichts, was er sagen konnte, würde das ändern. Meine Freundin Stacy und ich machten nach dem Schulabschluss einen Roadtrip quer durchs Land. Sie war lange Zeit meine beste Freundin gewesen, auch wenn unsere Beziehung nicht immer einfach war. Wir fuhren mit dem Auto ihres Bruders, einem alten Honda CRV, der definitiv schon bessere Tage gesehen hatte, aber immer noch ganz gut lief. Es war Samstagabend und ich war an der Reihe zu fahren. Auch wenn ich nicht viel Erfahrung hatte, hatte ich bereits meinen Führerschein und war zuvor ein paar Mal mit dem Auto meiner Mutter gefahren. Um diese Uhrzeit waren nicht viele Autos auf der Straße, also war es keine große Sache. Es war fast 2 Uhr morgens und Stacy schlief schon mindestens 1 Stunde lang. Die Autobahn war dunkel und leer, fast hypnotisch, während ich auf die vorbeiziehenden Fahrbahnmarkierungen und die gelegentlichen Schilder der nächsten Ausfahrten starrte. Ich war nicht müde, aber begann mich zu langweilen, als die weißen Linien in einem gleichmäßigen Rhythmus an mir vorbeizogen. Plötzlich tauchten rot-blaue Blinklichter in meinem Rückspiegel auf. Ich warf einen Blick auf den Tacho, aber ich war nicht zu schnell unterwegs und fuhr auch nicht in Schlangenlinien. Ich wusste nicht, warum mich ein Polizist anhalten wollte, aber ich dachte, ich sollte mich einfach an die Regeln halten. Ich setzte den Blinker und hielt am Seitenstreifen an. Stacy bewegte sich ein wenig, wachte aber nicht auf. Der Polizist kam auf meine Seite des Autos zu, was ich seltsam fand, da sie normalerweise zur Beifahrerseite gehen, wenn Verkehr ist, aber da die Straße ziemlich leer war, hatte er wohl deshalb diesen Weg gewählt. Er war ein großer Mann mittleren Alters mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck. Er blieb eine ganze Weile einfach dort stehen und starrte mich an, während ich am Lenkrad festhielt. Nach mindestens 2 Minuten fragte er, »Wohin seid ihr unterwegs?« Ich sagte ihm, dass wir durchs Land reisten. Dann fragte er, wem das Auto gehöre. Ich erklärte, dass es Stacys Bruder gehörte. In diesem Moment wachte Stacy auf wirkte aber zunächst verwirrt. Ich bat sie, die Fahrzeugpapiere und die Versicherung aus dem Handschuhfach zu holen. Sie tat es und reichte sie mir, damit ich sie dem Beamten geben konnte. Aber er warf nur einen flüchtigen Blick darauf. »Steigen Sie aus dem Fahrzeug«, sagte er. Ich war geschockt und fragte ihn, warum. »Einfach aussteigen«, befahl er. Ich sah zu Stacy, die jetzt völlig wach war, und ich konnte sehen, dass sie genauso verwirrt war wie ich. Ich hatte Angst, aber diskutieren schien keine gute Idee zu sein, also schnallte ich mich ab und stieg aus dem Auto. Ich spürte den groben Kies unter meinen Schuhen, als ich auf dem Seitenstreifen stand. Die kalte Luft ließ mich leicht frösteln. Der Beamte kam mir viel zu nahe und sah mich auf unheimliche Weise an. »Wie lange fährst du schon?«, fragte er. »Ein paar Stunden«, antwortete ich. Er beugte sich vor und sagte, »Weißt du, warum ich dich angehalten habe?« »Nein«, sagte ich. Er sah mich noch einen Moment an und deutete dann auf seinen Streifenwagen. »Komm mit!« Ich drehte mich zum Auto um, wo Stacy noch auf dem Beifahrersitz saß. Sie hatte das Handy auf dem Schoß und wischte über den Bildschirm. Ich wusste nicht, ob sie eine Nachricht schrieb oder etwas nachschlug, aber sie sagte nichts. »Darf ich fragen, warum?«, sagte ich vorsichtig. Der Beamte runzelte die Stirn. »Du stellst keine Fragen. Komm jetzt einfach mit.« Da bekam ich wirklich Angst. Stacy und ich hatten zwar über Sicherheit auf Reisen gesprochen, aber nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Ich zögerte erneut, da packte er mich am Arm. Stacy stieß einen lauten Keuchlaut aus dem Auto und ich riss mich los und machte einen Schritt zurück in Richtung Auto. Ich wusste, dass ich mir damit Ärger einhandelte, weil ein Polizist einen für Widerstand festnehmen kann. Aber aus irgendeinem Grund tat er nichts. »Komm jetzt her«, sagte er leise und wütend, aber ich bewegte mich nicht. Der Beamte machte einen Schritt zurück und sah mich prüfend an. »Hast du getrunken?«, fragte er, als würde er mich beschuldigen. »Nein«, antwortete ich, »du bist auffällig gefahren.« »Das war ich nicht«, sagte ich, mehr verwirrt als alles andere. Ich wusste, dass ich ruhig und gleichmäßig gefahren war. Die Straße war völlig frei gewesen. Er ließ mich trotzdem einen Nüchternheitstest machen. Ich folgte seinem Finger mit den Augen, lief eine gerade Linie entlang und stand auf einem Bein. Ich bestand alle Tests ohne Probleme. Dann sagte er, »Ich werde jetzt das Fahrzeug durchsuchen.« Das machte mich nervös, nicht weil wir etwas Illegales dabei hatten, sondern weil ich sein Verhalten sehr seltsam fand. Er behandelte mich, als hätte ich etwas verbrochen, obwohl das nicht der Fall war. Aber ich hatte zu viel Angst, um zu widersprechen, und wollte nur, dass es vorbei war. »In Ordnung«, sagte ich. Stacy blieb im Auto sitzen, während er anfing, den Kofferraum zu durchsuchen. Der Beamte war ruppig, warf unsere Rucksäcke hin und her und murmelte dabei etwas. Plötzlich fing er an zu schreien. Es war sehr unprofessionell und ich begann zu vermuten, dass er gar kein echter Polizist war, sondern jemand, der ein krankes Spiel mit uns trieb. Ich drehte mich zum Auto um und Stacy sah panisch aus. Ich hoffte, dass sie mir helfen würde, aber sie war selbst völlig verängstigt. Dann, bevor ich etwas sagen konnte, rutschte sie auf den Fahrersitz, drehte den Schlüssel, startete den Motor und fuhr los, ließ mich mit diesem angeblichen Polizisten allein zurück. Ich war wie gelähmt. Ich konnte nicht glauben, dass sie mich einfach dort gelassen hatte. Der Beamte kam erneut auf mich zu und mein ganzer Körper spannte sich an. Doch dann sah ich in der Ferne Lichter auf uns zukommen. Es war ein weiteres Polizeiauto. Ich winkte mit den Armen und das Auto wurde langsamer und hielt am Seitenstreifen an. In dem Moment drehte sich der erste Beamte um und rannte zurück zu seinem Wagen. Sekunden später raste er in die entgegengesetzte Richtung davon. Ich wandte mich dem neuen Beamten zu und versuchte zu erklären, was passiert war, auch wenn das, was ich sagte, wahrscheinlich wenig Sinn ergab. Er beruhigte mich etwas und dann erfuhr ich, dass der erste Polizist tatsächlich ein Hochstapler gewesen war. Der zweite Beamte war gekommen, weil Stacy den Notruf gewählt hatte, als sie misstrauisch wurde. Ein Punkt für sie dafür, aber es war trotzdem schlimm, dass sie ohne mich abgehauen war. Als alles unter Kontrolle war, rief ich Stacy an und sie kam zurück, um mich abzuholen. Wir beendeten die Reise, aber ich konnte ihr nie ganz verzeihen, was sie in jener Nacht getan hatte. Ich hatte einen Freund in der Highschool, der mein Leben fast ruiniert hätte. Er hieß Leo und war intelligent. Genie-Level. Zu intelligent für sein eigenes Wohl, deshalb langweilte er sich und tat Dinge, um sich zu unterhalten. Ich kannte ihn nicht gut aus der Grundschule oder dem größten Teil der Highschool. Ich war ein normaler Junge, mehr oder weniger durchschnittlich in der Schule und ziemlich gut in Football und Baseball. Die meisten meiner Freunde waren eher der sportliche Typ. Und Leo war ein ruhiger, intelligenter Junge, von dem ich immer annahm, er gehöre zur Schulband oder zum Theater. Nun, theatralisch war er definitiv. Eines Tages in unserem vorletzten Schuljahr kam er einfach auf mich zu, stellte sich vor und sagte, er würde mein neuer bester Freund sein. Ich fand es merkwürdig, aber da ich ziemlich entspannt bin, sagte ich, ja, warum nicht? Von da an verbrachten wir das nächste Jahr zusammen. Wir spielten Videospiele, gingen ins Einkaufszentrum, angeln. Normale Dinge, die Jungs in den 2010ern so taten. Ich mochte Leo wirklich. Er war ein bisschen seltsam und mysteriös, aber das störte mich nicht. Wir gingen nie zu ihm nach Hause. Ich lernte nie seine Familie kennen oder erfuhr etwas über sie. Er erzählte mir, er habe einen jüngeren Bruder gehabt, der gestorben sei, aber später stellte sich heraus, dass das nicht einmal stimmte. Er hatte eine ältere Schwester, die noch lebte. Und das war die erste seltsame Sache an Leo. Fast alles, was er mir in den Monaten unserer Freundschaft erzählte, war eine Lüge. Vollständig erfunden, aber ohne ersichtlichen Grund. Er sagte mir, er wohnte in einem bestimmten Teil der Stadt, aber in Wirklichkeit war es ein anderer. Nicht aus einem bestimmten Grund, sondern einfach, weil es ihm Spaß machte, schätze ich. Ich habe keine Möglichkeit, genau zu wissen, wie viele Lügen er mir in dieser Zeit erzählte. Aber angesichts dessen, was ich jetzt weiß, bin ich mir sicher, dass alles, was er sagte, einen Hauch von Falschheit trug. Und wie gesagt, Leo langweilte sich und tat verrückte Dinge, nur um sich zu amüsieren. Als alles vorbei war, gestand er mir, dass er zunächst sehen wollte, ob er jemandes Freund werden und eine völlig falsche Persönlichkeit aufrechterhalten konnte. Warum? Einfach weil er gelangweilt war. Wenn das alles gewesen wäre, wäre es gruselig, nutzlos, aber im Grunde harmlos gewesen. Leider hörte es dort nicht auf. Ich erfuhr das Folgende erst im Nachhinein, also denkt daran, dass ich damals nicht wusste, was vor sich ging. Sein Projekt war es, jedes Mal, wenn er mich besuchte, etwas aus meinem Haus zu stehlen. Es waren immer wertlose Dinge, die wir nicht vermisst hätten oder bei denen wir nicht auf den Gedanken gekommen wären, sie wären gestohlen worden. Ein Flaschenchlor, eine Keramikbanane, eine kleine Dekoration aus dem Zimmer meiner Oma, sie lebte damals bei uns, eine Tablette aus einem Medikamentenfläschchen und andere Dinge, an die ich mich nicht einmal erinnere, weil sie so unbedeutend waren. Ich erfuhr es nur, weil Leo mir eines Tages alles zeigte, was er gestohlen hatte. Ihr werdet schon sehen. Sein vorletztes Spiel war, mich davon zu überzeugen, Angst vor ihm zu haben. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon im letzten Schuljahr und er tat dies, indem er Andeutungen fallen ließ, dass er ein Serienmörder sei. Damals verstand ich einige davon nicht. Er erzählte mir, wie er es genoss, eine Nachbarskatze zu quälen, oder erwähnte beiläufig, dass er einer Frau im Dunkeln gefolgt war. Dann fing er an, über seine Trophäen zu reden. Als ich ihn fragte, was das sei, wurde er ausweichend und mysteriös. Da begann ich, seine Gesellschaft nicht mehr zu genießen. Nach und nach distanzierte ich mich von ihm und lebte mein Leben weiter. Dann begann sein letztes Spiel. Eines Tages saß ich im Matheunterricht und war in meine Arbeit vertieft, als ich ins Büro gerufen wurde. Ich hatte keine Ahnung warum, also dachte ich zuerst, dass zu Hause etwas Schlimmes passiert sei. Das machte mich ängstlich und nervös, was nicht half. Als ich ankam, warteten die Direktorin und ihre Sekretärin auf mich, zusammen mit einem Mitglied des Sicherheitsteams. Sie sagten mir, sie müssten meinen Rucksack und mein Schließfach durchsuchen. Bis heute weiß ich nicht, ob sie wirklich die Erlaubnis dazu hatten, aber ich hatte keinen Grund, mich zu weigern. Zuerst leerte ich meinen Rucksack. Nichts Ungewöhnliches, nur Bücher und ein paar Sportsocken. Ich erinnere mich, dass die Direktorin und der Wachmann sich seltsam ansahen. Ich fragte nicht einmal, was los war. Ich war noch immer unter Schock. Dann führten sie mich zu meinem Schließfach. Sie öffneten es, durchsuchten alles und wieder fanden sie nichts. Schließlich fragte ich, was vor sich ging. Die Direktorin sagte mir ernst, sie hätten Berichte mehrerer Schüler über mich erhalten. Anscheinend hatte ich über eine Zielliste gesprochen und einigen Mitschülern anvertraut, ich hätte ein Arsenal in meinem Schließfach. Natürlich war das alles absurd und die Anschuldigungen machten mich wahnsinnig. Ich brach zusammen und weinte direkt dort im Flur. Meine Reaktion war wohl so intensiv, dass sie mir glaubten, denn die Sekretärin nahm mich sogar mit in ihr Büro und machte mir einen Tee. Ich fragte, wer mich beschuldigt hatte, denn es musste jemand sein, der mich hereinlegen wollte. Die Sekretärin bestand darauf, dass sie mir nichts sagen könne, aber dass es mehrere Schüler gewesen seien. Ich war völlig verwirrt. Noch einmal. Damals wusste ich nichts von Leos Spielen. Höchstens dachte ich, er sei ein seltsamer und unheimlicher Typ. Eine Woche später entschuldigte sich die Schule bei mir. Es war eine ziemlich kühle Entschuldigung, aber sie sagten, nach weiteren Untersuchungen seien die Anschuldigungen gegen mich nicht glaubwürdig und die beteiligten Schüler seien getäuscht worden und hätten gedacht, sie täten das Richtige. Dieser letzte Teil machte mich noch misstrauischer, aber ich war so erleichtert, nicht mehr unter Verdacht zu stehen, dass ich es auf sich beruhen ließ. Die Wahrheit erfuhr ich erst nach meinem Abschluss. Ich war schon an der Universität, in einem anderen Bundesstaat. Ich hatte keine Ahnung, wo Leo hingegangen war, und es interessierte mich auch nicht. Ich hatte immer vermutet, dass er etwas mit den Anschuldigungen zu tun hatte. Ich bin sicher, er wartete absichtlich, bis wir getrennt waren und er nicht mehr zurückverfolgt werden konnte, bevor er mir eine E-Mail schickte. Und wie ich schon sagte, war ich ein ruhiger, entspannter Typ. Aber ich glaube, ich hätte Leo dafür verprügelt, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte. Ich erhielt eine E-Mail. Er schickte sie an meine Universitätsadresse. Natürlich nur, um anzugeben, um zu zeigen, dass er mich finden konnte. Da bin ich mir sicher. Und da erzählte er mir die Wahrheit über alles. Oder zumindest das, was angeblich die Wahrheit war. All die sinnlosen Lügen, die er mir erzählt hatte, im Vergleich zur Realität. Ein Haufen Dinge, die im Grunde keine Bedeutung hatten. Dann enthüllte er alle Dinge, die er aus meinem Haus gestohlen hatte. Er fügte ein Foto aller Gegenstände bei, mit einer Kopie der Tageszeitung von jenem Tag. Ein weiteres erbärmliches Prahlen, nehme ich an. Er dachte wahrscheinlich, es machte ihn cool und unheimlich, all diese Dinge aufzubewahren. Für mich war es einfach nur traurig. Der Gedanke, dass er all diesen Müll mit in sein neues Leben an der Uni nahm, kam mir einfach nur erbärmlich vor. Dann redete er weiter über das Serienmörder-Ding, wie er versucht hatte, mich zu erschrecken und hoffte, dass es funktioniert hatte. Und in gewisser Weise hatte es das. Schließlich erklärte er, wie er mehrere Schüler davon überzeugt hatte, dass ich etwas Schreckliches in der Schule vorhatte. Wie er es schaffte, dass niemand wusste, die Gerüchte von ihm stammten. Und alle Beteiligten wirklich glaubten, sie täten das Richtige, indem sie mich meldeten. Dann betonte er, dass es auch sein Eingreifen war, das dazu führte, dass ich für unschuldig erklärt wurde, weil er nicht wollte, dass ich unter einer falschen Anschuldigung leiden musste. Er wollte nur, dass ich wusste, dass er es konnte. Und wenn ich so darüber nachdenke, stimmt das. Es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Wenn sich jemand vornimmt, dich zu ruinieren, stehen die Chancen gut, dass er es schafft. Besonders wenn du ein Kind bist und nicht weißt, wie du dich verteidigen sollst. Wenn Leo damals die Dinge für mich noch schlimmer hätte machen wollen, hätte er es wahrscheinlich gekonnt. Alles nur, weil er gelangweilt war. Deshalb beschloss ich, nicht auf seine E-Mail zu antworten. Ich ließ ihn sich auskotzen und vergaß ihn. Und ich hörte nie wieder etwas von ihm. Es sind mehrere Jahre vergangen, aber jedes Mal, wenn etwas in meinem Leben schief geht, frage ich mich, ist er zurück? Spielt er wieder mit mir? Ist ihm ein neues Spiel eingefallen? Ich habe keine Ahnung, was aus Leo nach dieser E-Mail geworden ist, aber ich hoffe, er ist beschäftigt. Ich möchte wirklich nicht wissen, was passiert, wenn er sich jemals genug langweilt, um sich an mich zu erinnern. Ich habe vor ein paar Jahren die Highschool abgeschlossen, kurz bevor Covid kam. Doch in meinem letzten Jahr wurde mein Freund James ein totaler Seltsamkeit, nachdem er sich in Anime verrannt hatte. Natürlich will ich nicht verallgemeinern. Ich mag diese Welt auch. Als Kind liebte ich Dragon Ball Z und habe über die Jahre verschiedene Serien verfolgt, wie Bleach, Tokyo Ghoul und Attack on Titan. Ich liebe Akira und Ghost in the Shell genauso wie jeder andere. Und Chihiros Reise ist mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten. Ich bin nicht hier, um mich über James lustig zu machen, weil er Anime mag. Das Problem war die Art von Anime, mit der er sich beschäftigte und wie sie ihn als Person veränderte. Ihr könnt euch sicher vorstellen, welche Art ich meine. Also werde ich nicht ins Detail gehen. Alles begann, als er sich kurz vor den Sommerferien in unserem letzten Jahr das Bein brach. Da er bewegungsunfähig war, verbrachte er den ganzen Sommer in seinem Zimmer, schaute Anime und postete darüber im Internet. Zuerst fand ich das cool. Ich war schließlich derjenige, der ihn an einige Serien herangeführt hatte. Aber dann wurden seine Tweets und Facebook-Posts immer seltsamer. Und wie gesagt, ich werde keine konkreten Beispiele nennen, aber stellt euch einfach den typischen merkwürdigen Waifu-Kram vor. Unheimliches und leicht perverses Zeug. James war schon immer ein seltsamer Nice Guy, aber harmlos. Er war witzig, ein lustiger Typ. Doch nach diesem Sommer wurde er einfach nur noch komisch. Dazu kam, dass er irgendeinen Online-Job bekam. Also hatte er nicht nur keine Ausgaben, sondern auch noch mehr Geld. Genug, um eine besondere Sammlung zu beginnen. Ich sah sie zum ersten Mal, als ich von einem Europaurlaub mit meiner Familie zurückkam. Ich war etwas über 3 Wochen weg gewesen und hatte ihn in der Zeit nicht gesehen. Ich ging zu ihm nach Hause, um Hallo zu sagen, und zufällig war es der Tag, an dem ihm der Gips abgenommen wurde. Er stand also wieder auf eigenen Beinen, sozusagen. James führte mich stolz in sein Zimmer und zeigte mir sein neues Regal, voll mit Anime-Figuren. Aber es waren keine normalen Figuren. Nein, es waren alles Mädchen und die meisten in verschiedenen Stadien der Nacktheit. James erklärte mir, dass er sie in der Reihenfolge ihrer Anschaffung sortiert hatte, und ich bemerkte eine zunehmende Explizitheit. Es begann mit normalen Mädchen, dann welche im Bikini, dann mit weniger als einem Bikini und schließlich Mädchen, die, nun ja, gewisse Handlungen vollzogen. James war super stolz auf seine Sammlung und ich hätte fast gedacht, er verarscht mich, wenn er nicht offensichtlich Tausende von Dollar für diese Plastikmädchen ausgegeben hätte. Es war der unangenehmste und schmerzhaft seltsame Nachmittag meines Lebens. Wenn ihr noch nie Stunden mit einem Typen verbracht habt, der euch jede seiner Figuren beschreibt, während sie euch mit lüsternen Blicken anstarren, dann rate ich euch dringend davon ab. Ein großes Yikes. Als nach den Sommerferien die Schule wieder anfing, hatte ich Angst, James wiederzusehen. Besonders nach seinen Posts und seiner Sammlung. Ich war nie einer der Coolen gewesen, aber ich sah, wie einige Mitschüler ihm antworteten und wusste, dass sie ihn nicht nur hinter seinem Rücken, sondern auch ins Gesicht verspotteten. James war 3 Jahre lang mein bester Freund in der Highschool gewesen. Es war unvermeidlich, dass ich durch die Verbindung zu ihm uncool wirkte. Es wäre anders gewesen, wenn ich ihn hätte verteidigen oder seine Seltsamkeit rechtfertigen können. Aber nackte Anime-Figuren? Komm schon, Mann, behalt so etwas wenigstens für dich. Und tatsächlich, als wir zurück in der Schule waren, redete James ununterbrochen über Anime, Waifus und diesen Unsinn. Im Nachhinein hätte ich ihm viel früher den Marsch blasen sollen. Aber ich war entweder zu nett oder zu faul, keine Ahnung. Glücklicherweise war James nicht mein einziger Freund, Also verbrachte ich mehr Zeit mit Peter und Trent, beim Skaten oder auf dem Schulhof. In der Gruppe war es erträglicher, auch wenn James immer noch da war. Dann kam die neue Schülerin. Sie hieß Hai. Sie war koreanisch-amerikanisch. Und natürlich verliebte sich James sofort Hals über Kopf in sie. Aber weil er ein trauriger Loser war, kam er nie auf die Idee, sich normal vorzustellen. Stattdessen beschloss er, inspiriert von irgendeinem Anime, dass der Weg zu ihrem Herzen über anonyme, geheime Bewunderer-Notizen in ihrem Spind führte. Das ging 3 Notizen lang gut. Bei der 3. erwischte sie ihn, wie er sie hineinsteckte. Doch his Reaktion besiegelte sein Schicksal. Es stellte sich heraus, dass Hai eine der liebenswertesten, freundlichsten und sanftmütigsten Personen war, die Gott je auf diese Erde gesetzt hatte. Also reagierte sie auf James' unerwiderte Liebe, indem sie ihn höflich abwies und sagte, sie wolle im Moment mit niemandem zusammen sein. Dann versuchte sie, seine Freundin zu sein. Einerseits beschwerte ich mich nicht, denn es bedeutete, dass eines der hübschesten Mädchen, das ich je gesehen hatte, in meiner Nähe war. Andererseits bedeutete es, dass James nicht aufhörte, sie anzubaggern und anzumachen. Es war widerlich. Immer machte er anzügliche Kommentare, starrte sie auf creepige Weise an, war vulgär und unangenehm. Und ich lächelte nur und ertrug es. In der Zwischenzeit kamen Hai und ich uns näher. Ich weiß nicht, ob James es bemerkte, aber er fing an, uns Fotos seiner Figurensammlung zu zeigen. Ständig kaufte er neue und präsentierte sie uns auf seinem Handy. Komische Aufnahmen seiner Statuen. Hai war sehr höflich, aber sie wurde immer unwohler, bis sie eines Tages in meinem Auto zusammenbrach und mir erzählte, wie schrecklich James sie sich fühlen ließ. Dann zeigte sie mir die privaten Nachrichten. Es stellte sich heraus, dass James ihr seine Fantasien darüber geschrieben hatte, wie sie seine Waifu sein sollte. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob er wusste oder es ihn interessierte, dass sie Koreanerin und nicht Japanerin war. Ich werde keine Beispiele nennen, aber es war ekelerregend. Und natürlich kochte mein Blut doppelt, weil ich mich bereits in sie verliebt hatte. Am nächsten Tag in der Schule sagte ich James klar, dass er Abstand halten und Hai in Ruhe lassen solle. Überraschenderweise funktionierte das. Für eine Woche. Dann begann der Wahnsinn. Explizite Bilder in his Spind. Ein geöffnetes Kondom in ihrem Rucksack. Beleidigungen in meinem Spind. Mein Auto wurde zerkratzt. Bearbeitete Fotos von his Gesicht auf Hentai-Körpern, die in der Schule verteilt wurden. Und natürlich war James der Täter. Ein paar Tage gelang es ihm, mir aus dem Weg zu gehen, bis er uns eines Tages auf dem Schulhof ansprach, schreiend, weinend, behauptend, Hai habe ihm das Herz gebrochen und sein Leben ruiniert. Dann packte er sie. James zog Hai an sich, umarmte sie und, wie er später behauptete, versehentlich ihre Brust zu berühren. Sie schrie, ich schrie, und dann war ich über ihm, schlug wieder und wieder zu. Spürte sein Gesicht unter meinen Fäusten, während sich mein ganzer Ekel und Zorn entlud. Ich wurde für fast einen Monat suspendiert, während die Schulleitung ermittelte. Glücklicherweise gab es Überwachungskameras und Zeugen, die bestätigten, dass James Hai angefasst hatte. Ich entging knapp einem Schulverweis oder einem Eintrag in meiner Akte. Alle waren so angewidert von James, sogar seine eigene Familie, dass ich relativ glimpflich davon kam. Ich rate definitiv nicht dazu, Probleme mit Gewalt zu lösen. Ich bereue, was ich getan habe, aber nicht, weil ich mich schlecht für James fühle. James kam praktisch ungeschoren davon, nachdem er Hai belästigt hatte und sie wollte keine Anzeige erstatten, aus Angst, es würde mir noch mehr schaden. Vermutlich hatte sie recht, aber ich hasste es, dass dieser Anime-Creep fast keine Konsequenzen spürte. Außer einem blauen Auge und einem zerstörten Ruf. Zu Recht. Zumindest wechselte er am Ende die Schule. Und nach ein bisschen Facebook-Stalking hatte ich die Genugtuung zu erfahren, dass er in diesem Jahr nicht abschloss und wiederholen musste. Ich weiß, diese Geschichte wäre aus his Perspektive noch viel erschreckender. Aber, und das ist kein Witz, sie fühlt sich schlecht, wenn sie schlecht über James redet. Also bat sie mich, es aus meiner Sicht zu erzählen. Falls ihr euch fragt, hi. Und ich sind 6 Jahre später immer noch zusammen. Und was James betrifft? Nun, da können wir nur spekulieren. Vor 3 Jahren feierten wir meine bevorstehende Hochzeit in einer Stadt, die für ihre Musik und unzähligen Bars bekannt ist. Alkohol floss wie Wasser, die Nacht erfüllt von Lärm und blinkenden Neonlichtern. Laura war schon immer die Wilde gewesen, das lauteste Lachen, die erste, die auf einem Tisch tanzte. Doch diese Nacht übertraf selbst ihre Standards. Sie tanzte auf der Theke, als würde sie vor einer Menge performen, warf Getränke um, schrie den Barkeeper an, als er sie aufforderte, runterzukommen. Sie stritt sich lautstark mit wildfremden Leuten, manche doppelt so groß wie sie. Ihr Lachen hallte durch die Straße, jedes Mal, wenn wir versuchten, sie zurück ins Lokal zu zerren. Irgendwann war es nicht mehr lustig. Sie stieß einen Typen weg, der sie versehentlich gestreift hatte, und für einen Moment sah es aus, als würde es ernst werden. Wir versuchten, sie in ein Taxi zu bugsieren, nachdem der Bar uns schließlich rauswarf, doch sie zeigte uns einen obszönen Gestus, taumelte zurück und brüllte: »Geht doch ohne mich nach Hause, ihr Loser!« Leider. Ich erinnere mich an den beißenden Geruch von verschüttetem Bier auf dem Gehweg und wie mein Verlobter murmelte, wir sollten sie gehen lassen, bevor es wirklich zu einer Schlägerei käme. Wir blieben noch eine Minute unschlüssig stehen, aber schließlich gingen wir. Es war fast Morgen und unser Rückflug ging in wenigen Stunden. Am Flughafen, verkatert und erschöpft, checkten wir unsere Handys, halb erwartend, Laura würde eine verrückte Nachricht schicken, dass sie einen späteren Flug nehmen würde. Nichts kam. Wir flogen ohne sie, redeten uns ein. Sie würde ihren Weg zurückfinden, sobald der Rausch verflogen war. Ich dachte, es würde nur eine weitere dumme Geschichte sein, über die wir eines Tages lachen würden. Ein weiteres Laura-Abenteuer. Schlimmstenfalls würde sie beschämt aufwachen und die Nacht auslöschen, als wäre sie nie passiert. Die Zeit verging schneller als erwartet. Ich heiratete einige Monate später, nahm seinen Nachnamen an und fing Nachtschichten in einer Klinik am anderen Ende der Stadt an. Die Art von Job, bei der man kaum die Sonne sieht und von Kaffee und Takeout lebt. Das Chaos dieser Nächte machte es leicht, alte Freunde in den Hintergrund treten zu lassen. Laura war eine davon. Anfangs schickte ich ihr noch Fotos von der Hochzeit, Videos vom beschissenen Flitterwochen, Memes, die sie geliebt hätte. Doch sie antwortete nie. Ihre Social-Media-Accounts vertrockneten ebenfalls. Keine neuen Bilder, keine betrunkenen Status-Updates. Anrufe läuteten endlos, bis die Nummer schließlich nicht mehr existierte. Manchmal, nach einer harten Schicht, ertappte ich mich dabei, an sie zu denken. Ich hörte ihr Lachen, schrill und unmöglich zu ignorieren, und fragte mich, ob sie sich irgendwo niedergelassen hatte. Vielleicht hatte sie jemanden getroffen, der mit ihr mithalten konnte. Vielleicht war sie in eine andere Stadt gezogen, hatte neu angefangen, wie Menschen es manchmal tun. Ich wollte nicht über andere Möglichkeiten nachdenken. Ich sagte mir, sie würde zurückkommen, wenn sie wollte. Das Leben ging weiter. Mein Mann liebte es, alberne Videos von uns in der Wohnung zu drehen. Er spielte mit Filtern, vergrößerte meine Nase oder verpasste der Katze Cartoon-Augen und wir lachten uns kaputt. Es war dumm, aber es machte die Nächte leichter. In diesen Momenten fühlte ich mich wirklich sicher, als hätte das wilde Chaos meiner frühen 20er endgültig Platz gemacht. Als wäre die Vergangenheit von einem starken, reinen Wind fortgeweht worden. Eines Morgens, als ich mich halb verschlafen die Zähne putzte und mich im Selfie-Modus seines auf dem Waschbecken abgestellten Handys betrachtete, er filmte wieder einen dieser dummen Clips, lachte er und sagte, »Was bewegt sich da hinter dir?« Ich erstarrte, die Zahnbürste hing mir aus dem Mund und drehte mich um. Keine 3 Meter entfernt stand Laura. Ihre Haut wirkte grau, ihre Augen leer und aufgerissen, als sähe sie nichts vor sich. Für eine Sekunde dachte ich, mein Gehirn spielte mir einen Streich, wie einen Traum, aus dem man nicht erwacht. Dann zischte sie, leise und schrill, »Ihr habt mich zurückgelassen!« Sie hob die Hand und ich sah das Messer im Badezimmerlicht blitzen. Die Zahnbürste klackerte ins Waschbecken. Jeder Muskel in meinem Körper spannte sich an, doch der Instinkt handelte schneller. Ich knallte die Tür zwischen uns zu und rannte, barfuß, mit Zahnpastaflecken, in den Flur. Hinter mir hörte ich meinen Mann schreien, wie er nach seinem Handy fummelte, unbeholfen mit dem Schloss kämpfte. Ich blieb nicht zum Nachdenken, atmete kaum, rannte weiter, bis ich mit den blutenden Knöcheln gegen die Tür der Nachbarin hämmerte. Mrs. Cranston öffnete, die Augen vor Überraschung geweitet, und ich drängte mich ohne Erklärung an ihr vorbei. Hinter der Tür hörten wir dumpfe Schläge, etwas prallte gegen Wände, etwas zerschellte am Boden. Wir hockten da, lauschten, wie mein Mann mit gespielter Ruhe der Polizei am Telefon einen bewaffneten Eindringling meldete. Ich erinnere mich an das bizarre Detail, wie höflich er blieb, fast schon sachlich. Mrs. Cranston hüllte mich in eine Decke, obwohl mir nicht kalt war. Die Sirenen kamen schnell, oder vielleicht fühlte es sich nur so an, weil jede Sekunde sich so dünn dehnte, dass ich dachte, sie würde reißen. Die Beamten überwältigten Laura auf halber Treppe. Barfuß, in zerrissenen Jeans und einer so schmutzigen Hoodie, dass sie grau wirkte. Sie weinte erstickt, kratzte über die Betonstufen, während sie sie in Handschellen legten. Ihre Schreie hallten im Treppenhaus, bis sie nicht mehr menschlich klangen. Ich klebte am Türrahmen von Frau Cranston, unfähig, mich zu bewegen. Später erklärten sie uns, sie habe eine psychotische Episode gehabt. Der Arzt sagte, es sei kein plötzlicher Ausbruch gewesen, sondern etwas, das sich lange aufgebaut hatte. Noch am selben Nachmittag half uns ein Anwalt, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Es war ein surreales Prozedere, Formulare über jemanden auszufüllen, mit dem ich einst Schnaps und Geheimnisse geteilt hatte. Bei der Durchsuchung unserer Wohnung fand die Polizei einen abgenutzten Rucksack hinter dem Müllcontainer im Flur. Darin alte Zeitungen, Ausdrucke meines Dienstplans, Adressen von Freunden und ehemaligen Kommilitonen, einige sogar auf zerknüllten Servietten gekritzelt. Ein Detective setzte sich mit uns ins Wohnzimmer und erklärte gelassen, als läse er einen Wetterbericht vor, dass Laura monatelang durch Städte gestreift war, in verlassenen Gebäuden lebend, sich meinen Aufenthaltsort aus Fragmenten zusammenreimend. »Sie muss sie seit Monaten beobachtet haben«, sagte er. »Schlief in Dachböden, Treppenhäusern, vielleicht sogar in leeren Wohnungen in der Nähe.« Ich versuchte, seinen Worten zu folgen, aber sie fühlten sich unwirklich an, wie die Albträume eines Fremden. Manchmal fing ich im Fernseher mein Spiegelbild ein, leeres Gesicht, leicht geöffneter Mund, und begriff, dass ich diejenige war, über die sie sprachen. Jetzt sitzt Laura in einer psychiatrischen Anstalt. Jedes Mal, wenn sie verlegt oder neu evaluiert wird, erhalte ich ein förmliches Schreiben in klinischer Sprache. Updates zu ihrem Zustand, ihrem Aufenthaltsort, ihrem Status. Mein Mann sammelt sie in einer Schublade, die ich nie öffne. Einige Monate nach dem Vorfall begann ich auf sein Drängen hin mit der Therapie. Jetzt sitze ich zweimal die Woche in einem stillen Büro, wo sie Tee anbieten, den ich nie trinke, und Fragen stellen, die ich nicht immer beantworten will. Ich gehe nicht mehr in Clubs, nicht mal in Barstraßen, wenn ich es vermeiden kann. Diese Orte, an denen Drinks schnell serviert werden und die Musik zu laut ist, um den eigenen Atem zu hören, wirken auf mich jetzt gefährlich, auf eine Weise, wie sie es nie waren. Im Schrank steht eine Kiste mit Erinnerungen an mein früheres Leben, Geburtstagskarten, alte Parfums von Freundinnen, Fotos, auf denen wir über Dinge lachen, an die sich niemand mehr erinnert. Ich öffne sie nicht. Ich will nicht wissen, wie Erinnerungen riechen. Diese Nacht sollte eine Feier werden. Nur eine dumme, wilde Erinnerung daran, jung zu sein, bevor sich alles ändert. Doch manchmal wirft eine schlechte Nacht Schatten über Jahre. Manchmal kostet eine nicht ganz geschlossene Autotür, eine wütend winkende Hand mehr Frieden, als du je zu besitzen glaubtest. Ich bin in den 1980er Jahren in der ländlichen Gegend von Kent aufgewachsen und hatte einen Freund namens Gordon, der völlig besessen vom Militär und diesem ganzen Kram war. Solange ich mich erinnern kann, war er ein Militärfanatiker. Er war der Typ Kind, der mit Plastiksoldaten spielte, Actionfiguren sammelte und sein Geld im Kriegsandenkenladen unseres Dorfes ausgab. Er hatte Airfix-Modelle von 1000 verschiedenen Panzern und Flugzeugen, die er sorgfältig zusammenklebte und bemalte. Ich hatte mal versucht, ein paar Modelle zu bauen und hatte Kleber überall. Meine Bemalungsversuche hätten einen Warhammer-Fan zum Weinen gebracht. Gordons Großvater Derek war Veteran des Zweiten Weltkriegs. Er lebte allein in einer kleinen Wohnung im Erdgeschoss und Gordon und ich besuchten ihn oft an Wochenenden. Er war ein wirklich liebenswerter Typ. Stell dir den klassischen liebevollen Großvater vor. Das war er. Meine Eltern und Gordons Eltern waren befreundet und meine Großeltern waren auch mit Großvater Derek befreundet. Deshalb war es nie seltsam, dass Gordon seine Freunde mit zu Großvater Derek brachte, besonders mich. Aber keine Sorge, das hier endet nicht damit, dass Großvater Derek als etwas Schreckliches entlarvt wird. Er war ein wunderbarer Mann, bis zu seinem Tod in einem Pflegeheim in den 90er Jahren. Alzheimer ist wirklich eine verdammte Krankheit. Das Problem, wie du gleich sehen wirst, war Gordon. Schon als Kind war mir klar, dass Großvater Derek nicht gerne über seine Zeit im Krieg sprach. Besonders mochte er es nicht, wie aufgeregt und blutrünstig Gordon wurde, wenn er ihn immer wieder fragte, wen er getötet hatte. Ich bin sicher, Großvater Derek hatte viele Gedanken über die Kriegsverehrung seines Enkels, aber er war ein liebevoller Opa, der einem kleinen Jungen nichts verderben wollte. Also lächelte er nur und erzählte die Geschichten, die sein PTSD zuließ. Als das passierte, was ich gleich erzähle, waren Gordon und ich etwa 10 Jahre alt. Es war ein Samstag und wir hatten Großvater Derek zusammen mit unserem dritten Freund Eugene besucht. Eugene war nicht Gordons Lieblingsfreund. Er hing immer an uns und beschwerte sich über alles. Ich verstand, warum Gordon ihn nicht mochte, aber ich mochte ihn. Gordon war an dem Tag sauer auf mich, weil ich Eugene mitgenommen hatte, aber nach dem Besuch bei Großvater Derek hellte sich seine Stimmung auf. Ich hatte keine Ahnung warum, aber ich wusste, es hatte etwas damit zu tun, dass er allein in den Abstellraum von Großvater Dereks Wohnung gegangen war, während wir dort waren. Nach dem Besuch nahm Gordon uns mit in den Wald zum Spielen. Wir hatten eine Art Baumhaus, das wir in diesem Sommer gebaut hatten, und das war das erste Mal, dass Eugene es sah. Natürlich beschwerte er sich den ganzen Weg durch das Unterholz, über Dornen, Äste, Mücken und Tannenzapfen. Als wir ankamen und er unser Baumhaus sah, war Eugene begeistert und wir spielten eine Weile Soldaten. Natürlich Soldaten. Gordon wollte nur das spielen, durch den Wald rennen, Stöcke als Waffen benutzen und uns auf grausame Weise töten. Nach einer Weile rief Gordon uns zu sich und fragte, ob wir etwas Cooles sehen wollten. Natürlich wollten wir das. Er holte seinen Rucksack, griff hinein und zog 2 Dinge hervor, die mein Leben für immer verändern würden. Das eine war eine Pistole, die sich später als eine Luger P8 herausstellte, und das andere war eine Granate. Es gab immer Geschichten in den Nachrichten über Kinder, die echte Granaten auf Feldern fanden oder so. Wir hatten sogar eine Schulversammlung, als jemand eine in unserer Nähe gefunden hatte. Aber selbst ohne das hätte ich gewusst, was es war, weil Gordon so besessen von Krieg und Waffen war. Also bemerkte ich sofort, dass der Sicherungsstift fehlte. Ich machte mir Sorgen, dass das bedeutete, die Granate sei scharf und gefährlich. Eugene war nicht nur besorgt. In dem Moment war er starr vor Angst. Er zeigte auf die Granate und schrie Gordon an, dass sie jeden Moment explodieren könnte und dass er keine Ahnung habe, wie gefährlich das sei. Sie könnte uns alle töten. Ich werde Gordons Grinsen in diesem Moment nie vergessen. »Ich weiß«, sagte er. Eugene und ich tauschten einen Blick aus, still einig, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Gordon steckte die Pistole vorsichtig in seine Jackentasche und hielt die Granate fest. »Wenn ich diesen Hebel loslasse, fliegen wir alle in die Luft«, sagte er. »Ich, als Stimme der Vernunft sagte, »Das solltest du besser nicht tun.« Und Eugene schrie etwas anderes. Gordon hatte einen träumerischen Blick und redete davon, wie wir, wenn wir explodierten, wie Helden sterben würden. Heldenhaft im Kampf. Ich wies ihn darauf hin, dass es nur ein Kampf ist, wenn es einen Feind gibt, und dass es nur ein dummer Unfall wäre, bei dem wir sterben. Eugene wurde immer panischer, und ich sah, wie er über seine Schulter blickte, als bereite er sich darauf vor, wegzulaufen. Er hatte wirklich Angst, wenn er das täte, würde Gordon die Granate werfen und uns alle in die Luft jagen. »Bitte, Gordon«, sagte ich. Und Gordon drückte die Granate fester. Jetzt redete er davon, den Kampf seines Großvaters Derek zu ehren. »Was?«, dachte ich. »Der Junge ist verrückt.« Und das sagte ich ihm auch genauso. Gordon starrte mich nur an und machte einen bedrohlichen Schritt auf mich zu. Ich dachte nicht nach. Ich riss ihm die Granate aus der Hand und warf sie weg. Dann wartete ich auf die Explosion. Stille. Wir erstarrten für einen Moment, und dann fing Gordon an, wie ein Verrückter zu lachen. Es war ein Modell, eine Attrappe. Ich starrte ihn völlig sprachlos an. Alles war ein Scherz gewesen. Der ernste, feierliche Gordon hatte nur so getan, als würde er uns alle umbringen. Als Witz. Es war unglaublich. Ich fing auch an zu lachen. Eugene fand es nicht so lustig, aber selbst er blieb ruhig. Ich glaube, wir waren beide einfach erleichtert, dass unser Freund nicht wirklich verrückt war und wir nicht sterben würden. Ich schubste Gordon freundschaftlich an der Schulter und er lachte und taumelte zurück. Etwas fiel aus seiner Jacke und ich hörte ein metallisches Klirren. Dann ein lauter Knall und sofort fingen meine Ohren an zu piepen. Gordons Gesicht wurde blass. Eugene sackte in Zeitlupe zu Boden. Ich drehte mich zu ihm um, den Mund offen. Ich sah eine blutende Wunde an seiner Stirn. Als ich Gordon schubste, war die Pistole, die er von Großvater Derek gestohlen hatte, aus seiner Jackentasche gefallen und auf einen Stein geschlagen. Wie gesagt, wir fanden später heraus, dass es eine Luger P8 war. Großvater Derek hatte sie seit dem Krieg aufbewahrt. Er sagte, sie sei entladen und unbrauchbar. Aber es stellte sich heraus, dass sie nur verklemmt oder lange nicht benutzt war. Als sie auf den Stein schlug, löste sich ein Schuss und der Winkel, in dem sie lag, traf Eugene genau in die Stirn. Und erstaunlicherweise ging es Eugene gut. Die Wunde sah schlimm aus, aber die Kugel hatte nur gestreift und war an der harten Stirnknochen abgeprallt. Es ist anscheinend ziemlich schwer, jemanden mit einem Kopfschuss zu töten. Trotzdem hatte Eugene unglaubliches Glück. Es machte ihn auch zum beliebtesten Jungen der Schule, ein Ruf, den er bis heute hat. Und wir sind immer noch befreundet, mittlerweile alte Knacker, schätze ich. Eugene scherzt oft, dass der Kopfschuss als Kind das Beste war, was ihm passieren konnte. Großvater Derek hatte keine größeren rechtlichen Probleme wegen der Pistole. Es war lange, bevor die Waffengesetze in Großbritannien viel strenger wurden. Also bekam er nur eine milde Verwarnung von der Polizei und von seiner Tochter, Gordons Mutter. Gordon hingegen wurde hart bestraft. Seine Eltern zwangen ihn, alle seine Militärmodelle und Spielzeuge wegzuwerfen und verboten uns, Großvater Derek ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu besuchen. Hauptsächlich, um Großvater Derek selbst zu schützen. Glücklicherweise wurde alles gut und Gordon wuchs zu einem normalen, ausgeglichenen Erwachsenen heran. Der Vorfall und die Strafe nahmen ihm komplett das Interesse am Militär. Und der Junge, der immer behauptete, er würde Soldat werden, wurde schließlich Manager bei Sainsbury's. Eugene und ich sind noch mit ihm in Kontakt. Und Eugene lässt nie eine Gelegenheit aus, ihn daran zu erinnern, dass er ihm einmal in den Kopf geschossen hat. Der schlimmste Freund, den ich je hatte, war ein Junge namens William. Ich war gezwungen, mit ihm befreundet zu sein, weil unsere Mütter befreundet waren und uns im Kindergarten zusammengebracht hatten. William entschied, dass ich ihm gehören würde. Und ich meine nicht als Freund, sondern buchstäblich als sein Eigentum. In seinen Augen besaß er mich. Ich war ein lebendiges Spielzeug, das Laufen und Sprechen konnte, zu seinem Vergnügen. Was ich damit sagen will, sein Lieblingsspiel war es, mich zum Weinen zu bringen. Wir waren etwa 5 Jahre alt und William kannte bereits ein Dutzend Methoden, mich zu kneifen, zu schubsen, zu stechen und zu schlagen. Sein Mobbing wurde nie bemerkt. Er war der Typ, der dich unter dem Tisch an der weichen Innenseite deines Oberschenkels kneift oder dir mit einem Gummiband gegen das Ohr schnippt. Wegen William bekam ich den Ruf, ein Heulsuse zu sein, die ohne Grund in Tränen ausbrach. Ich hatte zu viel Angst vor ihm, um jemandem zu sagen, dass er mich ständig verletzte. Manchmal ließ er mich in der Pause hinter die Schule gehen und würgte mich am Kragen meines Shirts, bis ich mich übergab. Ein anderes Mal verpasste er mir eine Brandwunde am Arm, die sich anfühlte, als würde meine Haut aufplatzen. Er riss mir Haare aus. Er stach mich mit Nadeln, die er bei sich trug. Und ich war bekannt als der tollpatschige Junge, der immer seine Spielsachen kaputt machte, seine Kleidung zerriss oder stolperte und weinte. Aber im Nachhinein war es immer William. Ich wünschte, ich könnte hier eine überraschende Wendung einbauen, wie William war mein imaginärer Freund, aber er war sehr real. Diese sehr reale und sehr unangenehme Qualerei ging während der gesamten Grundschule weiter. Es gab einen glücklichen Moment, als Williams Familie beschloss, umzuziehen, weil sein Stiefvater eine Beförderung bekam. Doch dann zerschlug sich das und ich war wieder mit meinem Peiniger gefangen, als würde das für immer so weitergehen. Das Seltsamste war, dass William mich anscheinend wirklich mochte und es genoss, Zeit mit mir zu verbringen. Über die Jahre sorgte er dafür, dass ich keine anderen Freunde hatte. Damals dachte ich wohl, dass diese Art von Freundschaft normal sei. Heute, im Nachhinein, erfüllt mich das mit Entsetzen. Aber damals glaubte ich wirklich, dass William mein Freund war und redete mir ein, dass ich die Zeit mit ihm genoss. Ich lud ihn fast jedes Wochenende zum Spielen ein, obwohl es unweigerlich damit endete, dass meine Sachen kaputt waren oder William Ärger mit meinen Eltern bekam. Gelegentlich spielten wir bei ihm zu Hause. Seine Familie war viel wohlhabender als meine. William hatte einen Hund, eine ältere Schwester und eine Nintendo. Er ließ mich nie damit spielen, aber ich durfte zuschauen, immer mit dem Versprechen, dass ich als Nächster dran wäre, bis uns schließlich die Zeit davon lief. Eine weitere Sache, die William hatte, war ein Etagenbett. Das bedeutete, dass die seltenen Übernachtungen meist bei ihm stattfanden. Irgendwie erlaubte mir mein kindlicher Verstand, nachts Angst vor William zu haben, also wollte ich nie bei ihm schlafen. Aber manchmal hatte ich keine Wahl, weil meine Eltern verreisten oder so. Wie gesagt, meine Mutter und Williams Mutter waren befreundet, also war sein Zuhause immer die erste Option, wenn ich woanders übernachten musste. Wir waren 8 und 9 Jahre alt, als es passierte. Ich war nur um ein paar Monate älter. Es war mitten in der Nacht. Wenn ich bei ihm schlief, ließ William mich im oberen Bett schlafen, was mich sehr aufregte, weil ich kein Etagenbett hatte. Aber dann merkte ich, dass er selbst immer unten schlief, weil er Höhenangst hatte. Ich wachte auf, als William an meinem Arm zog. Er zerrte mich aus dem Bett und spritzte mir Wasser ins Gesicht, um mich aufzuwecken. Das war typisch für William. Dann sagte er, wir würden zum Park gehen. Ich wusste, dass wir in dem Alter mitten in der Nacht nicht allein rausgehen durften, aber ich konnte ihm wirklich nicht widersprechen. Ich musste nicht einmal etwas sagen. Er war schon bereit, mich zu kneifen, wenn ich protestierte. Es war ungefähr Mai und warm. Es störte mich nicht allzu sehr, dass William mich im Pyjama in den Park schickte, obwohl er sich umziehen durfte. Zumindest ließ er mich Schuhe tragen. Im Park in seiner Nähe gab es ein sehr hohes Klettergerüst, auf dem William uns nie spielen ließ, weil er sagte, das sei was für Weicheier. Aber in dieser Nacht stand es im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. »Kletter nach oben«, befahl er. Ich sollte erwähnen, dass dies ein Spielplatz der 90er Jahre war, also gab es kaum Beleuchtung. Eine Lampe ließ gerade genug erkennen, um nachts nicht sicher auf den Geräten spielen zu können. William kümmerte das nicht. Er wollte, dass ich auf dieses Gerüst kletterte, und bei Gott, das würde er auch durchsetzen. Zum Glück war ich ein ziemlich flinker Junge, und die Vorstellung zu klettern machte mir nichts aus, selbst im Dunkeln. Ich kraxelte das Netz hoch bis zu den oberen Stangen, wissend, dass das viel einfacher war, als Williams Wut zu ertragen. Als ich oben war, sagte William, ich solle einen Handstand machen. Ich sagte, ich sei flink, aber ich war nicht Spider-Man. William konnte mich verletzen, so viel er wollte, aber er konnte mich nicht zu etwas zwingen, das ich physisch nicht konnte. Ich schätze, das wusste er, denn als ich Nein sagte, zuckte er nur mit den Schultern und ging weg. Ich verlor ihn in der Dunkelheit aus den Augen. Und dann traf mich etwas am Kopf. Hart. Schmerz und Licht explodierten vor meinen Augen und ich taumelte zurück. Was natürlich bedeutete, dass ich etwa 3,5 Meter in die Tiefe stürzte. Ich schlug auf den Boden auf und spürte einfach, mangels eines besseren Wortes, wie ich zerbrach. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war wie ein plötzliches, scharfes Knacken in meinem Körper. Und dann nichts. Ich konnte Kupfer schmecken und auch riechen. Meine Wange fühlte sich feucht an. Weinte ich schon? Nein, ich blutete von dem, was sich später als schwerer Schädelbruch herausstellen würde. Ich versuchte, um Hilfe zu rufen, aber kein Ton kam aus meinem Mund. Nur feuchtes Stöhnen. Ich konnte nicht einmal meinen Kopf bewegen, um zu sehen. Und ich hörte William näher kommen. Dann setzte er sich vor mich. Warum holte er keine Hilfe? Und dann sagte er, siehst du, das passiert, wenn du nicht tust, was ich dir sage. Dann begann mein angeblicher bester Freund auf der Welt eine Predigt darüber, wie ich ihm immer gehorchen müsse, weil das mich schützen würde, dass ich nicht gefallen wäre, hätte ich nur den Handstand gemacht. Ich erinnere mich, dass er leicht hin und her wippte, während er sprach, als stünde er unter Schock. Zuerst hoffte ich, dass es so war. Aber je mehr er redete, desto mehr begriff ich, dass er sich darüber freute, mich gebrochen, blutend und, soweit ich in dem Moment wusste, sterbend zu sehen. Und dann kam der Schmerz. Eine Art weißes Brennen in meinem ganzen Körper. So intensiv, dass ich mich nicht einmal erinnern kann, wie es sich anfühlte, wenn ich es versuche. Ich erinnere mich auch an Erleichterung. Wenn meine Beine so wehtaten, konnte ich nicht gelähmt sein. Oder? Aber ich konnte mich immer noch nicht bewegen. Gar nicht. Ich verlor und gewann das Bewusstsein. Währenddessen hielt William, 8 Jahre alt, erinnert euch, seine Predigt darüber, dass das meine Schuld sei, dass ich es verdient hätte. Und in diesem Moment verstand ich endlich. William konnte mich wirklich sterben lassen. Fast 1 Stunde später. Ja, William wartete so lange, holte er Hilfe. Und ich glaube wirklich, er hoffte, ich wäre tot, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Aber er hatte keine Wahl, als seine Mutter und seinen Stiefvater zu wecken. Ich erinnere mich kaum daran, wie die Sanitäter kamen, die Fahrt ins Krankenhaus oder die unmittelbare Genesung. Woran ich mich erinnere, ist die Erleichterung, dass mir die Leute sofort glaubten, als ich alles erzählte. Alles kam heraus. Die Jahre des Mobbings, der Qual und der Folter, wie William mich auf das Gerüst gezwungen und mir dann einen Stein an den Kopf geworfen hatte. Der Stein traf mich genau an der Schläfe und er passte zu einem Wurfgeschoss. Später erfuhr ich, dass die Ärzte meinen Eltern bereits gesagt hatten, es sähe aus, als hätte mir jemand einen Stein geworfen. Also hatten sie wohl bereits meinen Freund im Verdacht. Ich hatte einen gebrochenen Arm, 2 gebrochene Beine, mehrere gebrochene Rippen und Wirbel. Ich brauchte zahlreiche Operationen und bis heute, Jahrzehnte später, humple ich leicht. Williams Familie kam für alle meine medizinischen Kosten auf. Trotzdem glaube ich, dass meine Familie diesem Jungen die Todesstrafe gegeben hätte, wenn sie gekonnt hätte. Sie schickten ihn nicht in eine Besserungsanstalt, aber seine Mutter und sein Stiefvater brachten ihn in ein Verhaltenscamp für Problemkinder. Und anscheinend war er der jüngste Junge, der je dorthin geschickt wurde. Ein paar Jahre später schrieb William mir einen Entschuldigungsbrief. Ich wollte ihn nicht einmal lesen. Meine Eltern ließen mich ihn in ein Lagerfeuer werfen und ich werde ihnen für immer dankbar sein, dass sie mich nicht zwangen, seine Entschuldigung anzunehmen. Denn sie abzulehnen, war eine unglaublich heilsame Erfahrung für mich. Ich hätte nie glauben können, dass seine Entschuldigung ernst gemeint war. Nicht nachdem ich da liegen musste, blutend, während er mir predigte, mein Sturz sei meine eigene Schuld. Ich weiß nicht, was aus William geworden ist, und ich will es nicht wissen. Dies ist das erste Mal seit Jahren, dass ich über diese Erfahrung spreche. Und für mich ist die beste Rache an William, ihn wie eine unbedeutende Randnotiz zu behandeln. Aber, William, falls du das zufällig hörst, ich will, dass du weißt, dass du mich fast getötet hast.